Fantasy. Willkommen bei All About Telemedizin, der Podcast mit Jan Zengel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All About Telemedizin. Heute mit dem Thema Long-Covid. Wie ist der aktuelle Status? Welche Möglichkeiten in der Therapien gibt es? Und welche Rolle spielt natürlich auch die Telemedizin dabei? Ich habe mir für die heutige Folge eine wirklich ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Dr. Jördis Frommold.
Hallo.
Und wir wollen das wie immer interaktiv gestalten und das heißt, stellt eure Fragen gern in die Kommentare. Wir greifen das im Rahmen dieser Session dann hier auch mit auf. Ist ja ein Thema, was uns alle sehr, sehr intensiv beschäftigt hat, das Thema Covid und auch zum Teil Long-Covid. Und bevor wir da ein bisschen inhaltlich reinstarten, Jördis, du bist ja als die Pandemie losging, warst du ja schon auch in Heiligendamm, ne? Beschäftigt. Also vielleicht kannst du noch mal so schildern, so ein bisschen, was ist dein Background und was hat dich eigentlich auch dazu gebracht, dich intensiver mit diesem ganzen Thema Covid und dann auch perspektivisch Long-Covid, Post-Covid, da kommen wir nachher noch mal drauf, also zu den ganzen Begrifflichkeiten. Aber was hat dich, wie bist du dazu gekommen?
Ja, mache ich gerne. Also ich bin eigentlich von Haus aus Internistin, Pneumologin, Notfallmedizinerin, habe viel oberärztlich so im Bereich Notaufnahme, Rettungsdienst und so weiter gearbeitet und bin dann aber noch ein paar Jahre vor der Pandemie aber schon nach Heiligendamm gekommen. Mit dem Ziel oder mit der Aussicht, dort eben den damaligen Chefarzt abzulösen, der dann in Altersrente gegangen ist sozusagen. Und so ein bisschen ungünstig, mein Start in der Position war im Frühjahr 2020 und das fiel dann ungünstigerweise mit dem Beginn der Pandemie zusammen. Und da konnte man dann eben überlegen, okay, starte ich jetzt irgendwie mit Kurzarbeit hier in diesen neuen Lebensabschnitt oder kann man das irgendwie vielleicht auch nicht Vogelstrauß-Politik machen, sondern das Ruder rumreißen beziehungsweise auch aus dieser doch eher bedrückenden und damals für mich auch beruflich einschränkenden Situation vielleicht was Gutes oder was anderes machen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, auch mit dem Team natürlich da zusammen, dass wir gesagt haben, okay, die akute Covid-19-Infektion ist oder war auch gerade zu Beginn ja, auch wenn es eine Multisystemerkrankung ist, schon aber auf die Lunge und auf die Atemwege ja häufig bezogen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, das ist ja als pneumologische Reha-Klinik ist es ja unser täglich Brot und warum sollen wir nicht auch diese Erfahrung und das Wissen, das wir sowieso schon haben, für die Behandlung eben von Patienten, die eine Covid-Infektion durchgemacht haben, nutzen. Und was man interessanterweise da schon gemerkt hat, also dass die Akzeptanz der anderen Kliniken, der Krankenhäuser, die waren natürlich sehr dankbar, dass sie ihre Betroffenen los wurden sozusagen. Vor allem, weil ja auch gerade am Anfang auch noch viel Unsicherheit war, wer ist denn jetzt noch infektiös und kann ich mich da vielleicht doch noch anstecken und so weiter. Also wir haben da, auch als die ersten Patienten dann nach Heiligendamm kamen, immer ganz, ganz viel berichtet und die anderen Patienten mitgenommen, dass man eben da Sicherheitsvorkehrungen hat, dass die nicht mehr infektiös sind und so weiter. Und das war tatsächlich am Anfang diese Stigmatisierung, das war extrem und das hat mich wirklich auch selber doch ganz schön berührt. Ich habe dann immer so Aufklärungsveranstaltungen gemacht für die schon da oder für die Patienten, die schon da waren. Und dann kamen wirklich so Aussagen wie, das geht aber nicht, man müsse die Patienten, die jetzt Covid hatten, kennzeichnen oder man müsste die ausstellen, damit andere sie angucken. Und da war ich echt, fand ich beeindruckend im negativen Sinne, was da so für Kommentare dazu kam. Aber wir haben uns nicht beirren lassen, haben natürlich niemanden gekennzeichnet und haben dann bis Ende 2022 war ich in Heiligendamm beschäftigt, haben wir tausende Covid-Patienten behandelt und eben dann auch relativ schnell festgestellt, okay, es ist ein Unterschied, ob ich einen akut schweren Verlauf hatte, Intensivpflichtigkeit und so weiter. Die sind, wenn sie es überlebt haben, klassischerweise so zu behandeln wie eine andere Lungenentzündung zum Beispiel auch. Oder aber, ob ich es mit Patienten zu tun habe, die wir heute unter dem Begriff Long-Covid oder Post-Covid-Syndrom zusammenfassen, also letztendlich akut eher leichtere oder mildere Verläufe und dann aber hinten raus die ganzen Symptome, die wir unter Long-Covid eben zusammenfassen mit Erschöpfung, Belastungsintoleranz und so weiter. Und das konnte man tatsächlich in der Zeit in Heiligendamm schon so im Sommer 2020, habe ich mir da das erste Mal so Gedanken drum gemacht, dass es so unterschiedliche Verläufe gibt. Und ja, dann nahm das Ganze so seinen Lauf.
Ja, und also Covid ist ja nicht vorbei. Also wir sehen ja nach wie vor immer noch eine Infektionslage, auch wenn es natürlich jetzt in den Medien nicht mehr so stark thematisiert wird. Du hast dich sehr intensiv ja auch nach deiner Zeit in der Reha-Klinik in Heiligendamm mit dem Thema beschäftigt. Da wollen wir auch gleich noch drüber reden. Aber wie ist so der Blick auf die aktuelle Situation und auch die Anzahl der Betroffenen? Also kannst du uns da ein Lagebild geben? Weil ich habe auch versucht, jetzt auch in Vorbereitung auf die heutige Session mich nochmal einzulesen in das Thema. Also es ist unglaublich schwer, validierte und belastbare Informationen zu finden. Wie ist da dein Blick heute drauf?
Ja, also das ist tatsächlich so, dass es natürlich eine gewisse Zeit gedauert hat, bis überhaupt diese Akzeptanz dafür da war, dass es auch Folgestadien, postinfektiöse Syndrome nach Covid-Erkrankungen gibt. Und dadurch sind natürlich auch die ganze Studienlage und die ganze Forschung ist dadurch einfach auch nach hinten gerückt, also hat einen zeitlichen Versatz. Wir gehen ja von mit unter 5-10% der Betroffenen aus, die in irgendeiner Art und Weise in einer mehr oder weniger starken Ausprägung Long- oder Post-Covid-Syndrome Symptome haben. Zum Glück ist es nicht immer bei allen die massiv ausgeprägte Variante, die dann auch in einer MECFS, also in einem Chronic Fatigue Syndrom, mündet. Das sind eher die selteneren Phasen, aber mehr oder weniger betroffen können natürlich doch einige Patienten sein. Und jetzt wird es natürlich noch schwerer. Wir testen nicht mehr. Die Covid-Infektion gibt es aber weiterhin. Das darf man ja nicht, also die sind ja nicht auf einmal weg. Aber dadurch, dass natürlich die Akutinfektionen nicht mehr wirklich getestet und nicht erfasst werden, kann man natürlich auch gar keinen Rückschluss ziehen. Das verwischt ja die ganze Datenlage. Was wir, glaube ich, unabhängig davon, wie viele es jetzt nun sind oder nicht, was einem ganz klar sein muss, Long-Covid, Post-Covid ist letztendlich ein postinfektiöses Syndrom, einhergehend eben mit Fatigue und Belastungsintoleranz, was es aber auch nach vielen anderen Erkrankungen geben kann, zum Beispiel nach EBV-Infektionen, also dem bei frischen Drüsenfieber oder bei Borreliosen zum Beispiel auch oder auch nach der Influenza kann sowas auftreten und das gab es früher eben auch schon und es fällt uns jetzt nur so geballt auf, weil wir einfach sehr, sehr viele Akutinfektionen in einem gewissen zeitlichen Rahmen haben. Für die Forschung letztendlich oder den Anstoß, dass man sich überhaupt mit diesem Thema befasst, denke ich, ist es höchste Eisenbahn gewesen, aber das liegt eben jetzt, das ist der Grund, warum jetzt eben die Ergebnisse auch nur zögerlich kommen.
Ja, aber hast du da ein paar aktuelle Zahlen für uns? Also wie viele Fälle von Post-Covid sind aktuell in Behandlung? Ich habe jetzt auch gelesen, es schlägt zum Teil jetzt natürlich auch bei dem Thema BU, also Berufsunfähigkeit, auch immer weiter auf. Also kannst du da ein bisschen Transparenz schaffen?
Also wir sprechen ja alleine von bis zu 250.000 Patienten deutschlandweit, die alleine eine MECFS, also ein Chronic Fatigue Syndrom haben und die Patienten, die eben jetzt noch nicht diese schwerst ausgebildete Version haben, sondern vielleicht leichtere Formen von Long- oder Post-Covid, sind sicherlich im Millionenbereich anzufinden.
Aber das ist ja ein Thema, wo wir heute wenig drüber sprechen, ja, in der Öffentlichkeit, wo es auch wenig Akzeptanz ja häufig gibt, auch im hausärztlichen Bereich, zumindest von dem, was ich auch bisher zurückgemeldet bekommen habe. Du hast ja sozusagen auch erkannt, dass es da eine entsprechende Lücke gibt. Du hast ja auch in Heiligendamm entsprechend angefangen, multimodale Therapieansätze zu entwickeln, die ja dann auch gemündet sind in der Gründung des Instituts Long-Covid, wo du eben mit deinem Team ja auch über einen gewissen Zeitraum sehr viele Patienten mit einem multimodalen Ansatz therapiert hast, wo Telemedizin, also insbesondere auch die Videosprechstunde, ein ganz wesentlicher Bestandteil war. Also vielleicht, ich würde jetzt gerne den Schwenk machen und sagen, okay, also große Anzahl von Betroffenen, sehr erstmal diffuses und nicht so wirklich bekanntes Erkrankungsbild. wenig Behandlungsmöglichkeiten. Also wie stellt sich das für dich dar und welche Erfahrungen habt ihr da auch im Institut Long-Covid gesammelt?
Ja, leider ist es so, da sagst du was ganz Wichtiges. Es ist halt so ein bunter Blumenstrauß aus verschiedensten Symptomen, die immer unterschiedlich auch zusammengewürfelt werden, ja, oder bei individuell unterschiedlich sind. Und da muss man vielleicht wirklich zu sagen, je mehr Patienten man behandelt hat mit diesem Krankheitsbild, desto einfacher fällt es einem natürlich auch zu selektieren, passt das jetzt dazu, ist das vielleicht doch eine, muss ich noch nach einer anderen Ursache suchen, gibt es noch Differentialdiagnosen, die ich beachten muss. Also da will heißen, weil wir einfach wenig Evidenz haben, weil wir wenig Studien und wenig Forschung haben, ist im Moment noch die klinische Expertise eben ganz, ganz wichtig. Und wir haben, wie gesagt, in Heiligendamm haben wir über 5000 Patienten gesehen und dann im Institut Long-Covid, was ich ja letztendlich gegründet habe, weil uns schon klar war, es reicht nicht, dass wir Patienten irgendwie 2 oder 3 Wochen irgendwo in der stationären Reha sehen oder vielleicht auch nur einmal in irgendeiner Ambulanz, sondern diese Betroffenen sind ja chronisch krank. Das ist ja nicht in einer kurzen Zeit einfach weg, sondern die brauchen ja eine Betreuung über Monate, manchmal über Jahre und einen festen Ansprechpartner. Und das war eben der Grund, warum wir uns für die Gründung da des Instituts Long-Covid entschieden haben. Und von Anfang an es als Patientenlotsenfunktion gesehen haben. Es ging nicht darum zu schauen, was muss ich jetzt alles vielleicht an Diagnostik nochmal machen oder da wirklich Ressourcen zu verschwenden, sondern dass wir wirklich geschaut haben, okay, häufig haben diese Patienten nämlich schon eine lange Arzt-Odyssee hinter sich, sind von Pontius bis Pilatus gelaufen und haben alles Mögliche schon untersuchen lassen, meistens ohne auffälligen Befund. Und dann kriegen sie gesagt, naja, die Untersuchungsergebnisse sind ja alle unauffällig, sie haben nichts. Und das ist halt das Schlimmste, was man so jemandem oder solchen Betroffenen sagen kann, dass sie sich einfach nicht ernst genommen fühlen in ihren Beschwerden und auch letztendlich das so weggewischt wird. Und da war unsere Aufgabe letztendlich, dass wir immer geschaut haben, was gibt es schon, ist an Untersuchungsergebnissen, ist schon sind schon viele andere Dinge ausgeschlossen, die man im Hinterkopf behalten muss. Also zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, die auch mit auftreten können, Schilddrüsenerkrankungen, auch neurologische Erkrankungen muss man im Hinterkopf behalten. Und dann aber das Ziel, wirklich die Menschen deutschlandweit, auch zum Teil im Ausland, zu erreichen, was ja über die Videosprechstunde super gut funktioniert hat, um dann einen Therapieplan sozusagen zu entwickeln. Und da ist das Ziel, dass wir wirklich verschiedene Module ins Auge fassen über den Bereich Physiotherapie, Psychotherapie, aber hier insbesondere im Hinblick auf Pacing, also wie vermeide ich eine Überlastung, wie kriege ich das hin, dass ich nicht in diese Symptomverschlechterung bei Überlastung komme. Das ist nicht so einfach, das muss man häufig mit unseren Patienten üben, aber dann auch, welche medikamentösen Optionen gibt es, was kann ich off-label vielleicht tun, wo ist vielleicht die Ergotherapie auch noch sinnvoll, und dann wird sozusagen individuell ein Plan zusammengestellt, den die Patienten und Patientinnen aber selbstständig auch anpassen dürfen und müssen zeitlich, ne, damit das eben mit dem Krankheitsbild hinhaut. Und das Ganze haben wir eigentlich als Unterstützung der Hausärzteschaft gesehen, weil, wie du eben schon gesagt hast, wenn ich oder die Hausärzte kommen häufig nicht so gut mit diesem Patientenkollektiv klar, weil sie a, wenig Patienten gesehen haben bisher, die Diagnostik oder die Diagnosestellung dann schwerfällt. Und man muss es auch sagen, unsere Patienten sind extrem zeitintensiv. Also es ist eben sprechende Medizin, es braucht viel Zeit. Und die Vergütung ist noch nicht, bis heute nicht, wirklich geklärt. Und dementsprechend ist das natürlich auch immer was sozusagen mit reinspielt.
Und das ist natürlich für die Betroffenen eine fatale Situation. Also du hast es gerade beschrieben, ja. Also sie haben eine sehr lange Odyssee zwischen Haus- und Fachärzten hinter sich. Ihr habt ja im Institut auch einige 100 Patienten betreut. Wie gesagt, 80-90% davon, wenn ich das richtig erinnere, ja auch wirklich ausschließlich telemedizinisch, was ja auch für viele der einzige Weg war, überhaupt eine Therapie zu erhalten. Also ich erinnere mich an einen Vor-Ort-Termin bei dir, also hier sieht man es auch wirklich, wirklich live ist, an einen Vor-Ort-Termin bei dir, wo wir auch mit Zustimmung von einem Patienten einmal ein Gespräch begleitet haben. Der Patient war Mitte 30, Softwareentwickler und durch eben chronisches Ermüdungs-Erschöpfungssymptom wirklich ja komplett aus dem Leben gerissen. Also hat quasi gar nicht mehr aus dem Bett geschafft, ja. Und für den war da somit ja die Videosprechstunde eigentlich das einzige Mittel, um überhaupt in die Therapie zu kommen. Also vielleicht können wir von diesem Einzelfall mal wegkommen, mal generell auf deine Erfahrungen, die ihr im Institut gemacht habt, auch eingehen zu sagen, wie haben die Patienten das angenommen, dass sie eben nicht mehr den persönlichen Kontakt im Sinne eines Vor-Ort-Termins hatten und was hat das auch am Ende für eure Therapie bedeutet?
Also letztendlich ist das für den überwiegenden Teil unserer Patienten essentiell gewesen, dass sie die Möglichkeiten der Telemedizin haben. Und ich habe Patienten betreut, die lagen im Bett und hatten eben ihr Handy dann auch dabei und wurden dann da beraten und betreut. Und dann könnte man natürlich jetzt sagen, ja, aber das bringt ja gar nicht so viel, wenn man nur mit denen irgendwie nur ein bisschen spricht und so. Aber man darf es nicht unterschätzen, weil wir haben immer einen Therapiepfad oder einen Therapieplan sozusagen besprochen. Und für viele war das überhaupt das erste Mal, dass sie jemanden treffen oder mit jemandem sprechen. Das haben auch viele gesagt, die sich überhaupt erstmal mit diesem Thema auskennen. Und das gibt erstmal schon wieder Sicherheit zurück. Also letztendlich Expertise, die relativ rar gesät war oder vielleicht auch noch ist, wirklich ubiquitär zu verteilen und dort auch den betroffenen Ansprechpartner zu sein, wäre ohne Telemedizin nicht denkbar und nicht machbar gewesen. Und interessanterweise, wir selber dachten am Anfang, okay, das ist jetzt vielleicht, also wir bieten es natürlich mit an, aber vielleicht wird es gar nicht so viel genutzt oder möglicherweise kommen viele Patienten, die jetzt auch gerade hier bei uns aus dem Bundesland kommen, vielleicht auch wirklich gerne persönlich her. Interessanterweise ist es aber gerade bei dem Krankheitsbild Fatigue und Long-Covid so, dass auch Patienten und Patientinnen, die hier, die auch aus Rostock zum Beispiel, wo unser Institut ja seinen Sitz hatte, leben, dass die durchaus gesagt haben, nein, wir nutzen die Videosprechstunde, weil auch diese paar Meter vielleicht zu gehen oder aus dem Haus rauszukommen, zu viel sind, das funktioniert nicht. Und das war für uns auch ein ganz interessanter Aspekt, weil ich das ehrlich gesagt auch von Anfang an nicht so erwartet hatte. Und man kann das jetzt vielleicht auch noch dazu sagen, das Ganze war ja nur möglich über die Förderung des Bundeslandes, also von Mecklenburg-Vorpommern. Und die Förderung ist leider ausgelaufen, sodass es jetzt so ist, dass ich nebenberuflich und in meiner Freizeit weiter versuche bestmöglich noch Patientenversorgung zu übernehmen, aber das neben meiner hauptamtlichen Tätigkeit bei der IKK, der Innovationskasse, mache. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir zu 100% telemedizinisch arbeiten, weil es sonst schlicht und einfach nicht umsetzbar wäre. Und auch wirklich der von der Terminbuchung bis zur Abwicklung sozusagen läuft alles in einem Rutsch. Und interessanterweise auch hier, das Ganze wird von den Betroffenen super gut aufgenommen, egal in welcher Alterskategorie. Und die sind einfach dankbar, dass es eine Möglichkeit gibt, sich über dieses Krankheitsbild oder da betreut zu werden.
Ja. Und also erstmal vielen Dank auch für die Einschätzung, weil wir haben ja hier wirklich eine Patientengruppe, die, muss man sagen, ja auch wirklich in einer extrem auch emotionalen Belastungssituation auch ist. Aber die haben es dennoch geschafft, auch wenn sie nicht jetzt gerade zu den Technikaffinsten gehören, sich trotzdem in diesem Setup ja zurechtzufinden. Und mit euch auch in regelmäßigen Kontakt zu kommen. Konntet ihr über den Therapieverlauf auch feststellen, inwieweit sich dann auch der Status wirklich verändert habt? Also habt ihr euch mit dem Thema ja auch Patient Outcomes beschäftigt?
Also wir haben da jetzt keine Studien selber zugeführt, weil wir ja auch noch am Beginn sozusagen waren, um die ganze Struktur erstmal aufzubauen. Dann ist ja sozusagen, das wäre jetzt der weiterführende Aspekt gewesen. Aber was man natürlich aus der Erfahrung sehen kann, gerade das Beispiel, was ich sagte, am Anfang oder erster Termin vielleicht im Bett liegend und alles dunkel und zugezogen. Und bei der dritten, vierten oder fünften Sitzung haben wir dann unsere Patienten, die wirklich auch schon mal 20 oder 30 Minuten durchhalten, am Tisch sitzen, in einem hellen Zimmer, aufrecht. Und da sieht man natürlich schon Veränderungen. Ne? Und das, finde ich, ist es auch immer wichtig. Deswegen viele Patienten sagen, aber wir können doch vielleicht einfach nur telefonieren, wenn doch mal irgendwie technische Probleme oder so sind. Und dann haben wir aber, eine Telefonie alleine reicht nicht, weil selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht physisch anwesend bin, aber ich sehe trotzdem über das Bild, wie sind die Umgebungsfaktoren, atmet der vielleicht schwierig, ist da doch noch ein Problem, was der Patient selber gar nicht im Fokus hat. Das kam relativ häufig vor, dass wir gesehen haben, die kommen schon relativ fix aus der Puste und haben danach gefragt, wie ist denn das? Haben Sie auch Probleme mit der Atmung? Und dann, nö, eigentlich nicht. Und wenn man dann gesagt hat, na, ich sehe jetzt aber schon, Sie atmen doch sehr angestrengt. Und dann wurde einem das erst bewusst. Also wir sagen, alleine Telefonie reicht halt nicht aus, beziehungsweise man kriegt ärztlicherseits viele Informationen auch einfach durch den durch die Optik, ne?
Ja. Und du hast ja gesagt, also die Therapie ist noch nicht Bestandteil der Regelversorgung. Das heißt, die Patienten haben dann auch ja zum überwiegenden Teil die Leistung privat gezahlt. Du hast dich sehr stark dafür eingesetzt, dass auch diese Therapieansätze zumindest mal in die Diskussion kommen, in die Regelversorgung aufgenommen zu werden, eben weil wir so viele Betroffene haben. Warum hat das aus deiner Sicht nicht geklappt? Also woran liegt's da? Also welche Stellschrauben am System müssen wir noch drehen, um da auch so eine Vielzahl von Betroffenen, das ist ja stellvertretend für viele andere Erkrankungen oder Therapien auch, zu sagen, wir haben eigentlich gute Ansätze, die funktionieren nachweisbar. Also warum schaffen wir das nicht, dass die in die Regelversorgung kommen?
Ich glaube, das Institut Long Covid war seiner Zeit voraus, ne? Also wir haben, das lag an den ganzen Erfahrungen und letztendlich auch klinischer Erfahrung, die ich schon in Heiligendamm sammeln durfte. Auch da war es ja sozusagen vor überhaupt irgendwelchen anderen Schritten. Und jetzt ist es ja so, dass der GBA sich mit dem Thema befasst hat, dass wir schauen müssen, dass es auch Abrechnungsziffern gibt und dass natürlich auch die Studienergebnisse irgendwann kommen. Und solange es natürlich wenig Evidenz gibt, ist es auch schwierig, jetzt Medikamente zum Beispiel zuzulassen. Es gibt jetzt es wird ja entwickelt, die Off-Label-Liste, die wir nutzen können. Aber trotzdem sind das natürlich immer Hürden, die man überwinden muss. Und mir hat mal jemand gesagt, für das Konstrukt, was ihr da gebaut habt oder gemacht habt, das ist einfach, dafür gibt's noch gar keinen gesetzlichen Rahmen, ne? Also, ich bin fest überzeugt, dass diese Art der Patientenlotsenfunktion, die man ja auch auf viele andere chronische Erkrankungen umsetzen kann, dass es gar nicht mehr anders gehen wird, weil das habe ich noch gar nicht einfließen lassen. Wir haben uns natürlich dann auch damit befasst, wie kriegen wir Betroffene wieder in den beruflichen Alltag integriert, was auch nicht immer nur Schema F und Pi mal Daumen ist, sondern wo man wirklich auch mal mit Arbeitgebern Gespräche führen muss oder mit BEM-Beauftragten und so weiter oder auch individuelle Anpassungen da vornehmen muss und nicht nur sagt, stufenweise Wiedereingliederung und so läuft das wie Pi mal Daumen. Ich denke einfach, es war wirklich ein Modellprojekt und wir waren ja zu schnell. Wichtig ist, dass jetzt wirklich auch Ziffern, also Abrechnungsziffern geschaffen werden, wie auch im hausärztlichen Bereich diesen Aufwand, den zeitlichen Aufwand und Umfang, den man mit den Patienten hat, dass das abgebildet wird und dass sich dass da eben neue Konstrukte geschaffen werden. Aber das denke ich, das war so der Hauptpunkt.
Wenn du jetzt heute, also auch die Erfahrung nochmal, also ich kann mir vorstellen, es melden sich ja immer noch sehr viele Betroffene auch bei dir. Was kannst du denen mitgeben? Also vielleicht für alle die jetzt zuschauen oder auch zuhören, gibt es garantiert auch im Freundesbekanntenkreis, im weiteren Umfeld Fälle. Und was kannst du denen mitgeben? Geben in einer Situation, wo man möglicherweise eben ein auch chronisches Erschöpfungssyndrom hat.
Genau. Also, was mir ganz wichtig ist, dass man sich, es ist nicht ungewöhnlich, dass die Umfelddiagnostik, also der Ausschluss von anderen Diagnosen, dass das unauffällig verbleibt. Das heißt nicht, dass man dieses Krankheit oder diese Symptome nicht hat. Und gerade die Symptome der Fatigue, also diese Belastungsintoleranz, dass man nicht mehr die Leistung bringen kann, die man vorher gebracht hat, beziehungsweise dass man wirklich auch dann eine Verschlechterung von Symptomen wie zum Beispiel Schlafstörungen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, eben diese massive Erschöpfung, dass man sich das nicht einbildet, dass das nicht von Grund aus vielleicht nur eine psychische Überlastung ist, sondern dass es eben typische Symptome eines Fatigue-Syndroms sind. Es gibt schon eigentlich diese Kriterien, die kanadischen Kriterien, das sind Diagnosekriterien eigentlich für die ME-CFS, also fürs Chronic Fatigue Syndrom. Da merkt man aber, die sind übrigens frei zugänglich, kann man zum Beispiel über die Seite der Charité sich auch runterladen. Da sind ganz klar auch nochmal Differentialdiagnosen aufgeführt, aber sich nicht damit abhängen lassen, so nach dem Motto, naja, wir können ja eh nichts für dich tun oder das ist dann halt so oder vor allem, was auch immer gern gesagt wird, ja, streng dich einfach mal ein bisschen mehr an. Das ist nämlich sehr kontraproduktiv, sondern dass wir auch schon für Fatigue-Patienten Therapieoptionen haben und auch die Aussage, na, ich kann gar nichts mehr für dich machen, stimmt so nicht. Ne? Und wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, merkt man sehr schnell, dass man zum Beispiel im Bereich Stabilisierung, autonomes Nervensystem, Pacing, ganz, ganz wichtiges Stichwort. Wer das noch nie oder wem das noch nicht sagt, bitte sich da wirklich mal mit auseinandersetzen. Das heißt, der ressourcenschonende Umgang mit den eigenen Möglichkeiten und bedeutet eben nicht, sich nur auf die faule Haut zu legen, sondern heißt wirklich Pausen in den Alltag einzuplanen, nicht in Phasen, wenn es mir ganz gut geht, übers Ziel völlig hinauszuschießen und so weiter. Und das sind Strategien, die leider nicht vermittelt werden bisher, ne? Aber die effektiv sind und wo man durchaus auch eine Verbesserung und eine Symptomlinderung hinbekommt. Und das vielleicht so als Strich drunter. Wir haben Möglichkeiten zur Verbesserung der privaten und beruflichen Teilhabe. Es gibt da Möglichkeiten auch Off-Label-Medikation und symptomorientierte Medikation, wo ich immer vorsichtig wäre, wenn so Aussagen kommen, jetzt machen wir einfach nur mal fix eine Blutwäsche, die kostet zwar viel, aber danach ist dann bestimmt alles weg. Das kann man so leider auch nicht stehen lassen. Und es ist eben so, one fits all passt halt nicht. Ne? Es ist eine sehr individuelle Entscheidung. Aber bitte, bitte sich nicht da hingeben, man kann gar nichts tun. Es gibt Möglichkeiten.
Aber hast du da, also Charité hast du gerade genannt, als eine mögliche Anlaufstelle, um sich zu informieren. Gibt es weitere Anlaufstellen, die man konkret benennen oder die du konkret also, benennen kannst?
Man kann auf der Long-Covid-Homepage vom Bundesgesundheitsministerium, da gibt es ja eine Homepage, da kann man sich erkundigen. Es gibt leider, sagen wir mal so, ich werde ganz häufig gefragt, ja, gibt es irgendwie eine Liste von Reha-Kliniken zum Beispiel, wo man hingehen könnte? Und die gibt es, aber in dem Sinne, es gibt kein Ranking, weil das Problem, was wir immer noch haben, dass gerade was den Bereich stationäre Reha anbelangt, es gibt keine wirklichen Kriterien oder Katalogen, wonach eine spezifische Fatigue-Rehabilitation ablaufen. Es ist immer so, dass die in einem anderen Krankheitsbild mit angesiedelt sind und deswegen passen häufig die Inhalte nicht so wirklich gut und dementsprechend gibt es auch kein Ranking, wo man jetzt sagen kann, da und da und da geht man hin.
Ja, also vielen Dank auf jeden Fall. Ich denke, wenn im Nachgang nochmal Fragen sind, bist du da ja auch erreichbar.
Genau.
Um auch weiterhin diese Lotsenfunktion dann zu übernehmen. Nun bist du ja auch wirklich echte Telemedizin-Expertin geworden in der Zeit während des Instituts. Gibt es da Best Practices, die du auch Kolleginnen und Kollegen mitgeben würdest auf den Weg, die sich mit dem Gedanken rumtragen, auch jetzt mal ihre eigene Expertise zukünftig stärker über Telemedizin auch in die Fläche zu bringen?
Ja, also ich muss selber sagen, natürlich, da klassisch Arzt, ne, da hatte ich auch am Anfang so das Gefühl, naja, ich muss die aber schon mal wirklich so vor Augen sehen und mal anfühlen und so weiter. Aber tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wirklich auch per Telemedizin super gut, also man wirklich gute, auch medizinisch qualitativ hochwertige Arbeit machen kann und vor allem den Patienten ja weitreichend die Möglichkeit auch gibt, eine Expertise teilzuhaben. Und deswegen, und was natürlich noch ein absoluter Vorteil ist, wenn man die Terminbuchungen gleich mit integriert, hat man wirklich organisatorisch extrem wenig Aufwand. Und das macht die ganze Sache wirklich einfach und praktikabel und ich sehe es jetzt ja in meiner jetzigen hauptamtlichen Tätigkeit auch, wo ich eben bei der IKK Innovationskasse auch für Innovation und medizinische Qualitätssicherung tätig bin. Es wird nicht mehr ohne Telemedizin gehen, in welcher Art auch immer und das ist einfach machen, ne?
Ja, also ich sage, es ist ja eigentlich ein wunderbares Schlusswort tatsächlich für unsere heutige Folge. Und ja, von daher auch an der Stelle vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke, nochmal auch in deine Erfahrung, auch mit Blick auf Therapiemöglichkeiten, aber auch Grenzen, die wir heute ja haben. Aber vor allen Dingen auch nochmal deine persönliche Sicht auf die Rolle der Telemedizin in Zukunft. Die Folge wird auch zukünftig dann als Podcast verfügbar sein auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Könnt ihr euch das anhören. Wenn es Fragen gibt, kommt gerne auch direkt auf Jördis oder auf mich dann noch zu. Und dann erstmal vielen, vielen Dank an dich und an alle, die heute live eingeschaltet, zugeschaut und zugehört haben.
Danke.